Aus den Nachrichten von dieser Woche, ihr seht es hier vorne, Bankbetrug in Genf. Ehepaar rettet Ersparnisse in letzter Sekunde. Sie wurden angerufen zu Hause, eben in Genf. Genfer Festnetznummer, ein Bankmitarbeiter meldet sich und kann irgendwie überzeugen, dass das wahr ist, was er erzählt. Und er bringt aber eine erfundene Story und nutzt den Schockmoment aus, dass scheinbar die Ersparnisse eben weg sind oder irgendwie nach Portugal was transferiert wurde vom Konto, und erzählt eine Geschichte. Und um ein Haar ist dieses Ehepaar das gesamte Geld los. Durch einen Betrug, durch eine erfundene Geschichte. Und wenn man das so hört, denkt man, also wie kann man nur so naiv sein? Ich würde doch niemals meine Bankkarten mit PIN in einen Umschlag stecken und wenn jemand vorbeikommt, dem das aushändigen. Also, oder? Niemals würde ich auf irgend sowas reinfallen. Aber leider passiert's immer wieder. Und auch wenn wir denken, das könnte mir nie passieren, keine Ahnung, wie ich im Schockmoment reagieren würde, und genau auf das setzen die Betrüger ja, dass man dann in Panik nicht mehr weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und eben immer wieder passiert es, dass wirklich jemand auf sowas hereinfällt. Es gibt Aufklärungskampagnen, es gibt Plakate, es gibt sogar Theaterstücke, gab es letztens hier in Zürich, wo vor allem für ältere Semester das nochmal veranschaulicht wurde, wie wird vorgegangen, wie kann gewarnt werden oder was sind Anzeichen dafür, dass dann Betrug vorliegt? Was sollte man auf keinen Fall tun? Vorsicht vor Betrügen. Und dieses Thema, Vorsicht vor Betrügen, diese Warnung, die gibt es auch in der Bibel. Wir lesen davon in diesen Sprüchen. Eben, wir sind in dieser Weisheitsreihe, Weisheitsliteratur der Bibel im Alten Testament, wo die Sprüche dazugehören. Und das Predigerbuch und das Hohelied und ein paar Psalmen und Hiob. Die Sprüche, das sind so kurze Einheiten, meistens in einem Vers, thematisch eine kurze Weisheit, ein Weisheitsspruch, der einlädt dazu, kluge Entscheidungen zu treffen, weise durchs Leben zu gehen, verbunden mit Gott und bereit für den Alltag. Und dazu gehört eben auch die Warnung vor Betrügern. Sprüche, Kapitel 26, Abvers 1. Ehre passt so wenig zu einem Narren wie Schnee zum Sommer oder Regen zur Ernte. Wie ein davon flatternder Sperling oder eine wegfliegende Schwalbe wird ein ungerechtfertigter Fluch sein Opfer nicht treffen. Lenke ein Pferd mit der Peitsche, einen Esel mit dem Zügel und einen Narren mit der Rute auf dem Rücken. Lass dich nicht auf die dummen Argumente des Narren ein, damit er sich nicht für weise hält. Einem Narren, hoppla, jetzt bin ich hier verrutscht. Nochmal Vers 4. Antworte nicht auf die dummen Argumente eines Narren, denn sonst stellst du dich ihm gleich. Vers 5. Antworte auf die dummen Argumente eines Narren, damit er sich nicht für weise hält. Einem Narren eine Botschaft anzuvertrauen, ist genauso dumm, wie sich die Füße abzuhacken oder Gift zu trinken. Im Mund eines Narren wird ein weises Sprichwort nutzlos wie ein gelähmtes Bein. Einen Narren zu ehren, ist ebenso dumm, wie einen Stein an eine Steinschleuder zu binden. Ein weiser Spruch aus dem Mund eines Narren ist so gefährlich wie ein Dornenzweig in der Hand eines Betrunkenen. Wie ein Bogenschütze, der wahllos um sich schießt, so ist einer, der einen Narren einstellt oder irgendeinen gerade Vorübergehenden. So wie ein Hund zu dem wieder zurückkehrt, was er erbrochen hat, so wiederholt ein Narr seine Dummheit. Es besteht mehr Hoffnung für einen Narren als für einen Menschen, der sich für weise hält. Soweit diese Aussagen über einen Narren. Wir gehen 4 Schritten durch den Abschnitt hindurch. Erstens, was nicht zum Betrüger passt oder was eben zum Betrüger passt. Im Text steht jetzt nichts von einem Betrüger, sondern der Narr wird erwähnt. Und zwar 11 Mal im ganzen Text, also in jedem einzelnen Vers außer in einem, wird der Narr erwähnt. Und im ganzen Sprüchebuch geht es immer wieder um verschiedene Personengruppen. Es geht da um die Gerechten, es geht um Gottlose, es geht um Narren eben. Über 50 Mal oder circa 50 Mal geht es um diese Person des Narren. Und wenn dieser erwähnt wird, der Narr, dann geht es da nicht um mangelnde Bildung, dass jemand also einfach nur unerfahren wäre und eigentlich nichts dafür kann, dass er nicht so weise ist wie andere. Das ist keine Beleidigung, wenn jemand als Narr bezeichnet wird, sondern der Narr in den Sprüchen ist jemand, der Weisheit verachtet, der es ablehnt zu lernen, der es ablehnt, von Gott zu lernen und der hinterm Rücken über andere schlecht redet und der die Wahrheit verdreht. Also wir können gut von einem Betrüger reden, der hier erwähnt ist in diesen Versen. Er richtet sich sogar gegen Gott selbst. Und drum hat der Narr keine Ehre verdient. Er soll nicht gelobt werden, ja für was denn auch? Das passt so wenig, ist der Vergleich hier, wie der Schnee zum Sommer oder der Regen zur Erntezeit. Jetzt in diesem ersten Vers und im weiteren Text sind verschiedene Vergleiche aus der Natur oder aus der Tierwelt zu sehen, die Salomo anscheinend beobachtet hat und wo er Vergleiche hergestellt hat. Und hier gesagt hat, den Sommer, da genießen wir den Sommer und da brauchen wir keinen Schnee. Oder in der Ernte, da brauchen wir keinen Regen. Das passt nicht zueinander. Und es ist eigentlich eine Katastrophe, wenn es während der Ernte regnet. Und so sagt er, genauso sinnlos ist das, genauso unpassend ist das, wenn man den Narren auch noch lobt. Der Narr hat es außerdem nicht verdient, ernst genommen zu werden. Salomo empfiehlt seinen Schülern, also die von ihm lernen, empfiehlt er, dass sie keine Angst haben davor, wenn ein Narr einen Fluch ausspricht. Denn ein böser Wunsch wird sie so wenig erwischen, wie man einen Vogel mit der Hand fangen kann, der Vergleich hier. Wiederum ein anderer Vergleich aus der Tierwelt zeigt, was zum Betrüger denn wirklich passt. Vers 3, lenke ein Pferd mit der Peitsche, einen Esel mit dem Zügel und einen Narren mit der Rute auf dem Rücken. Jetzt Schläge als Zurechtweisung, das kennen wir heute weniger. Das war damals üblich. Das sehen wir in anderen Sprüchen auch noch, die zum Teil umstritten sind dann heute. Aber wir würden heute andere Wege finden, wenn wir es auf heute übertragen, wie wir Betrügern klar machen, dass ihr Verhalten daneben ist. Allzu viel Hoffnung, dass der Narr sich aber bessert, die Hoffnung verbreiten die Sprüche allerdings nicht. In einem markigen Spruch heißt es, du kannst einem Narren die Dummheit nicht austreiben, selbst wenn du ihn mit Mörser und Stößel mahlst wie Korn. Mit markigen Worten wird dort die Wahrheit ausgedrückt. Wie sinnlos es eigentlich ist, wenn jemand einfach auf dem falschen Weg stur bleibt und bleiben will. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und wirst ihn kaum davon abbringen. Was heißt das für uns? Auch wir können es mit Menschen zu tun haben, die Böses wollen, die uns Böses wollen, die schlecht über uns reden oder die den Glauben an Jesus kategorisch ablehnen. Einerseits sind Christen zur Nächstenliebe, ja sogar zur Feindesliebe aufgefordert. Und Paulus schreibt, die Liebe, die glaubt alles, die ist großzügig, die ist liebevoll, die ist ausdauernd, die geht die Extrameile. Aber andererseits sagt Jesus auch, dass wir nicht naiv sein sollen. Wir verurteilen niemanden, aber wir sollen durchaus einschätzen, welcher Kontakt weiterhin wie sinnvoll ist und welcher nicht. Vor einigen Jahren kam ein Mann bei mir regelmäßig im Büro vorbei und er war mal richtig aggressiv und mal weniger aggressiv, aber immer an Geld interessiert. Und ich dachte die meiste Zeit, als er so regelmäßig immer in Abständen vorbeikam, lieber er reagiert sich bei mir so ein bisschen ab in unserem Gespräch, als dass er draußen irgendwie sich abreagiert an jemand anderem und da handgreiflich würde zum Beispiel. Und dann war das okay für mich. Auch wenn es mich in dem Moment gestört hat oder ich eigentlich anderes zu tun hatte, aber okay, dann war das halt so in dem Moment. Aber eines Tages kam er, ich glaube in der Schachtel wahrscheinlich, und hatte dort verschiedene Armbanduhren drin und gefragt, ob er die bei mir zwischenlagern könnte. Dann dachte ich, bei aller Liebe, das ging mir jetzt dann doch zu weit und irgendwann kam er dann nicht mehr. Ich glaube, wir leben so in der Spannung, vermutlich, dass wir entweder zu vorsichtig sind oder dass wir zu leichtgläubig sind. Wo würdest du dich einordnen? Bist du eher zu vorsichtig? Was will der jetzt genau von mir und wo geht die Reise hier hin? Oder bist du zu leichtgläubig, dass du das Gute im Menschen vor allem siehst und jemand dir alles verkaufen könnte? Wir finden das gar nicht so leicht, das unseren Kindern sinnvoll beizubringen. So diese Spannung. Dass sie nicht überall das Böses erwarten, aber dass sie auch nicht zu leichtgläubig sind und zu naiv. Gar nicht denken, dass es auch Menschen gibt, die ihnen Böses wollen. Dafür brauchen wir und sie Weisheit. Zweitens, der Umgang mit Betrügern. Antworte nicht auf die dummen Argumente eines Narren, denn sonst stellst du dich ihm gleich. Antworte auf die dummen Argumente eines Narren, damit er sich nicht für weise hält. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Also seht ihr das? Erst heißt es, antworte nicht. Und dann heißt es, antworte. Ja, was denn jetzt? Und Leute, die Widersprüche in der Bibel suchen, die stürzen sich zum Beispiel darauf und sagen, ja, da siehst du es so ganz nacheinander. Du musst nicht mal vorne gucken und hinten irgendwas vergleichen, sondern in zwei Versen nacheinander. Ein Widerspruch. Einmal wird das gesagt und einmal wird das gesagt. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Aber nein, es kommt auf die Situation an. Und es gibt ja unterschiedliche Menschen. Und mal ist es dran, besser den Mund zu halten. Und in einer anderen Situation ist es dran, was zu sagen und etwas klarzustellen. Wir kennen das vermutlich alle. Und manchmal denken wir im Nachhinein, jetzt hätte ich aber besser den Mund gehalten. Manchmal denken wir, jetzt hätte ich besser was gesagt. Oder wir setzen das eigentlich schon um, dass wir manchmal so und manchmal so reagieren. Genau das ist hier die Idee dahinter. Es ist besser, den Mund zu halten, manchmal den Mund zu halten, wenn jemand etwas sagt, das völlig daneben ist, weil wenn in dem Moment ich etwas sagen würde, dann würde ich das genauso zurückgeben wie der andere und wir würden sehr schnell auf einem sehr, sehr tiefen Niveau uns bewegen und ich würde genau auch vielleicht mit Beleidigung oder was auch immer mich auf das Niveau runterbegeben. Die Lautstärke würde hochgehen und wir würden uns Beleidigungen oder mehr um die Ohren hauen. Das kann man sich sparen. Da ist es besser zu schweigen. In den Sprüchen ist an anderer Stelle so auf den Punkt gebracht, es ist besser, mit einer Bärin zusammenzutreffen, die ihrer Jungen beraubt wurde, als mit einem Narren in seiner Dummheit. Der jüdische Weisheitslehrer Ben Sira, der sagt das so ähnlich, wer einen Narren lehrt, der leimt Scherben zusammen oder handelt wie einer, der jemand aus tiefem Schlaf weckt. Je nach Person kann es noch gefährlich werden, wenn man jemanden aus tiefem Schlaf weckt. Also in den einen Situationen ist es dran, auf dummes Zeug oder Böses nicht zu reagieren, einfach zu schweigen und es vielleicht auch zu schlucken oder zu ignorieren. Und in anderen Situationen ist das Gegenteil richtig. Antworte auf die dummen Argumente eines Narren, damit er sich nicht für weise hält. Da wäre es falsch zu schweigen, sondern dann ist es dran, etwas richtig zu stellen. Und dafür braucht Weisheit, das einzuschätzen. Was ist denn in welcher Situation dran? Ist einmal das Schweigen dran oder ist es dran, was zu sagen? Jesus selbst hat diese Balance klar gelebt und 1:1 perfekt gelebt. Nachdem er festgenommen worden war, stand er vor Gericht, musste da sich was anhören lassen und dann wurde dorthin gezerrt, musste sich dort was anhören lassen und dann wieder zum Statthalter und so weiter hin und her. Und einmal schweigt er und einmal redet er. Als gerade falsche Zeugen gegen ihn aufgetreten waren, ging es so weiter. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus: Hast du zu diesen Anschuldigungen nichts zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Doch Jesus schwieg. Jesus hätte doch, als der Sohn Gottes, er hätte die besten Argumente gehabt. Er hätte die in Grund und Boden reden können, sagen können: Nein, aus dem Grund, erstens, zweitens, drittens, stimmt das nicht, was dort behauptet wird. Das ist völlig erfunden. Aber in dem Moment hat Jesus das für weiser gehalten, zu schweigen. Da sagte der hohe Priester zu ihm: Im Namen des lebendigen Gottes, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und jetzt redet Jesus. Jesus erwiderte: Es ist, wie du sagst. Von nun an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten Gottes sehen, auf dem Platz der Macht, und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Auf die haltlosen Lügen seiner Gegner geht Jesus gar nicht ein. Er verteidigt sich nicht. Da schweigt er. Aber als er gefragt wird, gerade im nächsten Moment gefragt wird, ob er der Messias ist, da packt er die Gelegenheit und antwortet. Das gleiche Spielchen kurz darauf beim Verhör vor Pilatus. Erst schweigt er und dann redet er. Wie reagierst du, wenn du angegriffen wirst? Wenn du offensichtlich zu Unrecht schlecht behandelt wirst? Wenn dein Glaube lächerlich gemacht wird? Verteidigst du dich sofort? Auf gleichem tiefem Niveau? Dann schweig lieber. Wenn du dagegen durch eine gute Rückfrage zum Beispiel das Gespräch auf eine andere Ebene heben kannst, dann mach das. Als nächstes folgt im Text Sprüche 26 folgen diverse Vergleiche für den Betrüger. Zum Beispiel Vers 6. Einem Narren eine Botschaft anzuvertrauen ist genauso dumm, wie sich die Füße abzuhacken oder Gift zu trinken. Also jedem klar, wenn er das liest oder hört, das macht doch keiner. Wer hackt sich schon die Füße ab? Wer trinkt schon freiwillig Gift? Also vertraue ich einem offensichtlichen Narren auch keine wichtige Botschaft an. Oder mach mit ihm Geschäfte. Das heißt, wer einem Narren vertraut, der schadet sich selbst extrem. Denn der andere ist unzuverlässig. Er ist unglaubwürdig. Er ist sogar unberechenbar. Und außerdem anscheinend nicht lernfähig. Er macht den gleichen Fehler immer wieder. Und er hat offenbar Freude daran. Dafür steht der unappetitliche Vergleich, Vers 11, so wie ein Hund, zu dem wieder zurückkehrt, was er erbrochen hat und so weiter. Ich bin kein Hundeexperte, aber Salomo hat das anscheinend beobachtet und hat das so aufgeschrieben und hier den Vergleich gebracht. Jetzt einen Fehler zu machen, ist nicht das Problem. Auch einen Fehler zweimal zu machen, ist nicht das Problem. Aber der Narr, der ist auch noch stolz darauf. Was will Salomo mit diesen markanten Vergleichen bewirken? Er fordert auf, sich genau zu überlegen, mit wem man zusammenarbeitet oder auf wen man hört. Auf die Weisheit des Narren muss man sicher nicht zählen. Die Frage an uns ist, von wem lässt du dich beeinflussen? Wessen Meinung schätzt du ganz besonders? Und warum? Welche Rolle spielt Gott dabei? Und sein Wort, wie du Entscheidungen triffst, wie du Entscheidungen fällst. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das streicht nicht das Denken durch. Also die Bibel ist nicht dagegen und sagt: Nein, du musst nicht selber denken, du musst einfach nur irgendwohin glauben, vertrauen. Nein, 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 das ist nicht die Idee. Jesus fasst mal zusammen, worum es wirklich geht, und er sagt: Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das widerspricht sich nicht Glauben und Denken. Aber mit unserem Denken allein kommen wir doch mal irgendwann an eine Grenze. Wir brauchen das, dass es zusammengeht mit dem, dass wir an einen größeren glauben. Uns einem größeren anvertrauen können. Und nicht nur auf uns selbst. In der letzten Serie über den Kolosserbrief im Neuen Testament haben wir gesehen, wie neue Lehren die Christen dort verwirrt haben. Wie sie ihren Glauben durcheinander gebracht haben. Wo Paulus ihnen geschrieben hat, das sind Betrüger. Achtet nicht darauf. Auch heute gibt es das, dass in Frage gestellt wird, was Christen 2000 Jahre lang geglaubt haben. Kernwahrheiten. Christen sind nicht in allen Themen einig. Und es gibt gewisse Randfragen, wo ein breites Spektrum möglich ist an verschiedenen Meinungen, wo die Bibel sich nicht eindeutig auch dazu äußert. Aber die den Glauben nicht im Kern betreffen. Im Kern sind Christen seit 2000 Jahren sich einig, worum es geht. Und was es ausmacht, mit Jesus verbunden zu sein oder nicht. Aber heute werden auch diese Kernfragen immer wieder in Frage gestellt, was den Kreuzestod von Jesus zum Beispiel betrifft. Lassen wir uns da nicht verwirren. In den Kernthemen ist die Bibel ganz deutlich. Und wir können an Gottes Wahrheit festhalten, ohne sie umdeuten zu müssen. Fallen wir nicht da auf irgendwelche Ideen herein, die uns verkauft werden. Und wenn es um Betrug geht, dann kennen wir das vielleicht, dass wir Gedanken haben, die uns betrügen wollen und uns einreden wollen, wenn du anders wärst, dann wärst du mehr wert. Wenn du anders aussehen würdest, wenn du es mehr drauf hättest wie andere, wenn du mehr leisten könntest wie andere, dann wärst du mehr wert. Das sind Gedanken, die uns betrügen wollen und nicht der Wahrheit entsprechen. Weil der unseren Wert, unsere Identität uns gibt, ist allein Gott, der uns gemacht hat und gewollt hat. Wir gesungen haben vorher, du bist genug für mich. Du bist der, der mir meinen Wert gibt, der mich angenommen hat, wie ich bin. Und ich kann ein anderer Mensch sein, ein neuer Mensch sein. Ich muss meine Identität nicht auf das bauen, was ich leiste oder was andere von mir denken oder was ich vorweisen kann. Ich bin geliebt und angenommen von dem Höchsten. Das ist meine Identität. Und die ist umstritten. Lassen wir uns nicht betrügen durch Gedanken, die irgendwo herumschwirren und uns anderes einreden wollen. Kommen wir zum letzten Teil. Sich selbst nicht betrügen. Vers 12. Es besteht mehr Hoffnung für einen Narren, als für einen Menschen, der sich für weise hält. Das ist die überraschende Wende so am Schluss von diesem Abschnitt. Bisher hat Salomo dafür plädiert, nicht auf Betrüger hereinzufallen. Die Narren, das war klar, das sind die anderen. Und jetzt hält er so deinen Schülern den Spiegel vor und sagt, geht nicht automatisch davon aus, dass ihr die Schlauen seid. Sprüche 3. Vers 7, halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das Neue Testament berichtet von einem Mann, der zu Jesus kommt und zu Jesus sagt, ich vermute, er kam nicht niedergeschlagen und irgendwie geknickt zu Jesus, sondern er kam vermutlich ganz stolz zu Jesus und sagt zu Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Scheinbar müsste Jesus mit dieser Frage ganz happy sein. Natürlich, die Antwort habe ich sofort parat, wenn jemand schon mit so einer Frage kommt. Aber die Geschichte geht ganz anders weiter. Jesus durchschaut den Mann, der stolz ist auf seine eigenen Leistungen auf die Gebote, die er von Jugend auf eingehalten hat, wie er sagt. Und er ist sogar bereit, noch mehr zu tun, falls das überhaupt nötig ist. Und Jesus erklärt ihm, du bist auf dem falschen Weg. Du hängst an deinem Reichtum, zu deinem Ersatzgott geworden. Gib deine Sicherheiten auf und kapituliere vor mir. Folge mir nach. Nicht du kannst etwas tun dafür, das ewige Leben zu bekommen, sondern ich werde alles tun für dich am Kreuz. Vertraue mir, folge mir. Aber der Mann wollte das nicht. Er wollte das nicht. Er hat sich selbst betrogen in seinem Stolz, in dem, worauf er sich verlassen hat. Die Aufforderung der Sprüche ist, halte dich nicht selbst für klug. Das ist nichts zu sagen gegen gesundes Selbstbewusstsein. Man darf sich selbst etwas zutrauen, muss sich nicht selbst zurückstellen. Aber stellen wir uns nicht über andere, als wären wir etwas Besseres. Ich brauche die Gnade von Gott, genauso wie jeder andere Mensch auf dieser Welt und in unserer Stadt und in meinem Haus. Das Evangelium von Jesus stellt uns auf eine Stufe. Er gab sein Leben, damit wir leben können. Vertrauen wir darauf und nicht auf uns selbst. Die Sprüche, die werben für ein gutes Leben, das verbunden ist mit Gott und das parat ist für den Alltag. Es geht nicht um irgendwelche theoretischen Gedanken, die vielleicht mal nett sind, sich zu machen, sondern es geht ganz konkret um den Alltag. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit der Arbeit um? Wie gehe ich mit der Wahrheit um? Wie rede ich? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit Beziehungen um? Wie gehe ich mit Sexualität um? Und in diesem Ganzen gehört in den Sprüchen die Warnung dazu, Vorsicht vor Betrügern, die dich auf irgendwelche falschen Wege locken wollen oder dir anderes einreden wollen, was auch noch gut oder wahr wäre. Wir brauchen Weisheit, um das zu unterscheiden. Eine Weisheit, die sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern auf einen Größeren, auf Gott selbst. Und er helfe uns dazu. Lass uns beten. Vielen Dank, Herr. Du bist der ultimativ Weise. Und du behältst das nicht für dich, sondern du teilst gerne. Und wenn wir Weisheit brauchen, können wir dich bitten und du gibst sie gerne. Durch dein Wort, vielleicht durch ein Gespräch mit anderen Menschen. Wir brauchen Geduld dabei, ganz oft. Aber danke, Jesus, dass du die Weisheit in Person bist, der sein Leben gab für uns, damit wir nicht in der Hoffnungslosigkeit sein müssen, in der Dunkelheit, sondern im Licht leben können. Freigesprochen von Schuld und Scham. Mit dem Blick für andere, mit dem Blick auf dich. So bitte ich, Herr, dass du uns mit deinem Geist neu erfüllst, der uns Freude schenkt, der uns Frieden schenkt, der uns von uns selbst wegschauen lässt auf dich und hilft anderen Menschen zu dienen und in Wahrheit zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, Herr. Amen.